Ganz viele stellen sich ja vor, Traumatherapie funktioniert so, man macht Therapie und ab irgendwann gibt es so einen Schnipsermoment und dann ist man heile. So.
Das wäre sowas von fantastisch, ey.
Das wäre großartig. Was aber in der Realität passiert, ist nämlich genauso diese Mini-Integration, die im Alltag immer wieder passieren. Ne? Dann hat man diesen Heureka-Moment auf dem Klo. Ah, an dieser einen Stelle ist jetzt irgendwie was anders als sonst. Beim nächsten Mal hat man einen Streit mit irgendjemandem und merkt 2 Tage später, Moment mal, jetzt habe ich mich irgendwie anders verhalten im Streit. Na, also ganz oft merkt man den Therapieerfolg, wenn man es denn so nennen möchte, erst im Nachhinein und meistens an vielen kleinen Dingen. Ne? Das heißt, Integration und Therapieerfolg passieren rückblickend und meistens viel, viel kleiner, als man meint. Aber in Summe sind all diese kleinen Heilungspuzzlestückchen ja das, was uns wieder in das große Ganze Heile bringt.
Hi und herzlich willkommen zum Survivor Queen Podcast, der Podcast für Opfer, Betroffene und Überlebende von sexualisierter Gewalt. Dieser Podcast ist voll mit Mutmachgeschichten von ganz vielen tollen und starken Survivor Queens und außerdem voll mit Tipps und Tricks von Experten und Expertinnen aus dem Bereich Traumaaufarbeitung und vielem mehr. Ich bin Mai Nguyen, deine Host von diesem Podcast und ich wünsche dir viel Inspiration beim Hören.
Willkommen zur heutigen Fragen- und Antworten-Folge. Ich bin Mai, Traumatherapeutin und mit mir hier sind
Vanessa und Kida, Sozialarbeiterin und Illustratorin.
Und wir beantworten heute wieder eure Fragen, die ihr uns eingeschickt habt. Wenn du noch Fragen hast oder ein Thema hast, über das du gerne möchtest, dass wir hier mal im Podcast reden, dann kannst du auf den Link in den Shownotes gehen und uns dort deine Fragen entweder mit Namen oder anonym einreichen. Viel Spaß, viel Freude, viel Neugierde beim Hören. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Fragen- und Antworten-Podcast-Folge mit Familie Atalanta und mir. Heute sprechen wir über schon wieder über das Thema Therapien.
Yay!
Weil wir letztes Mal festgestellt haben, dass allein die 4 Kassentherapien schon eine ziemlich volle Podcast-Doppelfolge waren und wir beschlossen haben, dass Traumatherapie als spezielle Therapie nochmal so spannend und wichtig für euch und uns Survivor Queens ist, dass wir dem nochmal eine ganz eigene Doppelfolge widmen.
Ja, das machen wir so, würde ich sagen.
Genau. Schön, dass ihr auch wieder da seid und wir heute gemeinsam podcasten.
Yay, wir freuen uns auch.
Vielleicht einfach noch ein paar Gedanken vorweg. Darüber haben Familie Atalanta und ich uns gerade schon unterhalten. Natürlich können wir nicht mal eben einen Deep Dive in jede Therapieform machen. Ne? Also das sind ja Therapiemethoden, die man teilweise über Jahre, über Hunderte von Ausbildungsstunden lernt, die sehr, sehr spezifisch konzipiert worden sind. Wir haben jetzt einige, wirklich gar nicht so wenige, einige Traumatherapiemethoden für euch herausgesucht und wollen euch einen Überblick darüber verschaffen, dass ihr ein Gefühl für die Therapiemethoden bekommt, welche können für mich passen, welche vielleicht eher nicht so, welche fühlt sich, ne, also wo kommt vielleicht schon direkt eine innere Resonanz, so ein Vorfreude, yeah, cool, oder vielleicht auch ein super creepiges, nee, auf gar keinen Fall, bleib mir weg damit, das ist ja super schlimm. Ja, dass ihr da einfach ein Gefühl dafür bekommt, was wohl passen könnte. Und am Ende hängt es natürlich auch mit eurem Therapeuten, eurer Therapeutin zusammen. Na, also könnt ihr es euch leisten, eine Therapeutin, einen Therapeuten selbst zu bezahlen, der die genau diese spezifische Methode anbietet. Vielleicht habt ihr aber auch einen Kassentherapeut, Kassentherapeutin, der diese Methode einfach als Weiterbildung zu eurem Glück schon gemacht hat und trotzdem ganz traditionell über Kasse abrechnen kann. Da gerne einfach nochmal in die letzte Folge reinhören, da erzählen wir ganz viel zur Kasse. Und dann ist natürlich noch ganz wichtig zu sagen, jeder Therapeut, jede Therapeutin ist natürlich ein Mensch. Und mit Menschen klickt es mal und mal klickt es nicht. Das heißt, wenn ihr etwas mit jemandem ausprobiert und merkt, oh, das klickt nicht, kann es sein, dass es an dem Menschen liegt oder an eurer gemeinsamen menschlichen Passform und nicht unbedingt an der Methode, die für euch nicht passt. Das als kleine Präambel zu heute.
Ja, plus, wenn man es so sieht, haben wir zumindest immer das Gefühl, dass wenn Therapeuten dann in Arbeit kommen, sage ich mal, das ergibt sich einfach schon aus der Menschsein-Prämisse an sich. Ihr werdet keinen Menschen finden, der die Methode, den Ansatz genauso verfolgt wie ein anderer. Also jeder Therapeut, jede Therapeutin ist anders. Manche haben oder die meisten haben auch nicht nur eine Weiterbildung in einem speziellen Verfahren, sondern in vielen. Und dann klatscht sich das sowieso alles zusammen. Von daher, ich weiß gar nicht, ob das noch so aktuell ist mit dieser, ich erinnere mich mal an so eine Studie, die untersucht hat, wovon jetzt ein Behandlungserfolg abhängt. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Also das ist weniger, also schon, es war teilweise relevant, welche Methode jetzt letztendlich verwendet wurde, aber die Beziehungsebene wurde sehr viel höher eingeschätzt für den Behandlungserfolg.
60-80% des Erfolgs hängen von der Beziehungsebene ab.
Ja, genau. Also genau, von daher, wie schon gesagt, es ist eher so eine Prise obendrauf, welcher Ansatz jetzt genau verfolgt wird und ob man sich halt damit auch wohlfühlt.
Genau.
Ja.
Und mit der Präambel wollen wir mal loslegen?
Wollen wir uns durch das Word-Dokument durchrocken?
Genau.
Das ist das erste Mal, glaube ich, dass wir mal ein Dokument dazu aufgemacht haben, weil wir dachten, das habe ich bis sonst alles gleich wieder vergessen, weil so viele unterschiedliche Sachen sind. Ja.
Genau, wir sind heute nämlich bestens vorbereitet. Übrigens, noch eine kleine Anmerkung. Diese Folge zeichnen wir ungefähr 5-6 Wochen nach der Kassentherapie-Folge auf. Das heißt, wenn wir an der einen oder anderen Stelle etwas doppelt erwähnen, dann liegt das daran, dass wir uns nicht daran erinnern können, dass wir schon mal gesagt haben.
Richtig.
Aber doppelt hält ja bekanntlich besser.
Genau, und wenn ihr das gehört habt, vielleicht letzte Woche oder so, dann habt ihr auch schon wieder die Hälfte vergessen, was wir gesagt haben. Von daher.
Du hast aber nicht so viel Vertrauen in unsere HörerInnen.
Ja, also als ob ich mir alles aus Podcasts merke, Mai. Also bleiben so 3-4 Sachen hängen und der Rest ist dann auch wieder gone forever.
Möchtest du mir sagen, dass du die 160 Podcast-Folgen dieses Podcasts nicht auswendig kannst?
Doch, Mai, deine kann ich komplett auswendig, aber das kann ja nicht jeder. Ich glaube, ich habe nicht mal alle gehört. Also.
Ich bin entsetzt. Lass uns fachlich werden.
Ja, ist in Ordnung, bevor wir jetzt noch unprofessionell hier rum. Ich habe gerade ein Bonk von Mai gekriegt, der aussagte: Mache, erzähle, beginne.
Genau.
Ich glaube, den ersten Part könntest du auch genauso erzählen, weil im Grunde genommen sind viele Therapiearten in der Traumatherapie recht ähnlich aufgebaut. Und das geht tatsächlich auf Pierre Janet von 1889 zurück. Also wir machen das schon eine ganze Weile, würde ich sagen. Und ich habe auch das Gefühl, dieser Pierre Janet, der verfolgt mich auch irgendwie. Also keine Ahnung, wie oft ich den im Studium hatte. Ja, es gibt nichts, was er nicht gemacht hat, habe ich das Gefühl. Genau, und dieser Aufbau hat sich quasi von so einer Traumatherapie bis heute so ein bisschen durchgesetzt. In 3 Phasen, nämlich Stabilisierung, Konfrontation oder Exposition und Integration. Und die Phasen wechseln sich quasi ab, bauen irgendwo aufeinander auf, aber so richtig steuern, geht es meistens nicht. Also man sagt, man fängt mit der Stabilisierung an, und da geht es viel um Psychoedukation, um wie funktioniert Selbstfürsorge, Aufbauen von Resilienz, Ressourcenarbeit und sowas. Und dann sagt man, wenn so ein Patient eine gewisse Stabilität hat, dann kann man in die Konfrontationsphase gehen, in diesem Fall eben mit den traumatischen Erfahrungen. Und in den allermeisten Fällen geht es darum, das Ganze nochmal wieder zu erleben, aber in einer geschützten Umgebung. Ich meine, wiedererleben haben wir sowieso alle schon, wenn wir ein Trauma haben. Das ist jetzt erstmal nichts Besonderes. Aber es geht wirklich um dieses geschützte, geordnete, nochmal durchprozessieren, fällt in vielen Therapierichtungen als Wort, um einfach dem Gehirn quasi die Möglichkeit zu geben, da nochmal nachzuarbeiten, nenne ich es mal. Und dann gibt es diesen mysteriösen Punkt von Integration. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Also das ist halt dann einfach immer so ein, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ob es wirklich so richtige Integrationsmethodiken, Techniken oder sonst was gibt. Aber wir haben es für uns immer so erlebt als eine Sache, die sich aus den beiden vorhergehenden Phasen sozusagen mit ergibt. Also irgendwann sitzt man da auf dem Klo beim Zähneputzen und stellt fest, oh, wait a minute, das und das hätte ich früher nicht so gemacht. Und das ist dann immer so dieser Moment, wo man gemerkt hat, da hat sich irgendwas integriert. Keine Ahnung wie. Oder wie erlebst du das mal oder hast du erlebt?
Ich finde, es gibt, also na, aus therapeutischer Sicht kann man den Integrationsprozess schon noch, ich sag mal, stützen, ne, durch bestimmte Hausaufgaben, durch bestimmte Fragestellungen. Beobachte mal in deinem Alltag, wie sich XY jetzt verhält oder wie du jetzt in bestimmten Situationen reagierst, ne. Dann kann man diesen Heureka-Moment, den du gerade beschrieben hast, den man auf dem Klo hat, kann man den noch ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen mehr lenken, ne. Dann kommt der nicht so plötzlich und so, ach, aha, ne, sondern dann entsteht das durch kontinuierliche Beobachtung, Integration im Alltag, ne. Mhm. Aber an sich ist es tatsächlich ziemlich genau das, was ihr beschreibt, ne. Man merkt, ganz viele stellen sich ja vor, Traumatherapie funktioniert so, man macht Therapie und ab irgendwann gibt es so einen Schnipser-Moment und dann ist man heile. So. Ach,
das wäre sowas von fantastisch, ey.
Das wäre großartig. Was aber in der Realität passiert, ist nämlich genauso diese Mini-Integration, die im Alltag immer wieder passieren. Ne? Dann hat man diesen Heureka-Moment auf dem Klo. Ah, an dieser einen Stelle ist jetzt irgendwie was anders als sonst. Beim nächsten Mal hat man einen Streit mit irgendjemandem und merkt zwei Tage später, Moment mal, jetzt habe ich mich irgendwie anders verhalten im Streit. Na, also ganz oft merkt man den Therapieerfolg, wenn man es denn so nennen möchte, erst im Nachhinein und meistens an vielen kleinen Dingen. Ne? Das heißt, Integration und Therapieerfolg passieren rückblickend und meistens viel, viel kleiner, als man meint. Aber in Summe sind all diese kleinen Heilungspuzzlestückchen ja das, was uns wieder in das große Ganze Heile bringt.
Ja, voll gut. Ja, das stimmt. Ne? Integration beinhaltet natürlich auch Integration in den Alltag.
Genau.
Also Alltag ist ja, könnte man sagen, nicht unwesentlicher Bestandteil unseres Lebens.
Hm? Ja, könnte man so sagen.
Ja. Ja. Also das ist erstmal so das Grundsätzliche zu Traumatherapie-Sachen. Natürlich gibt es dann jetzt je nach, sag mal, Ansatz auch nochmal so. Manche sagen, das geht auf gar keinen Fall bei den und den Klienten und manche sagen, dass das und das ist nur notwendig, wenn und so weiter. Aber so im Grunde greifen ganz viele eben auf unseren Pierre zurück und diese drei Phasen. Ja. Und ich habe euch jetzt im Folgenden mal, ich sag mal so, 3-4 verschiedene Richtungen mitgebracht, in die es geht bei Traumatherapie. Und so ein paar Sachen, die man schon immer mal gehört hat oder auch wir immer schon mal gehört haben und dann dachten, ah, oh, okay, das ist das. Also wenn man so eine Weile in diesem ganzen Trauma-Setting unterwegs ist, springen einem immer wieder diese putzigen kleinen Abkürzungen entgegen und man denkt, ja, aber hat eigentlich nicht so wirklich Plan, was da jetzt alles abgeht. Und genau, wir haben jetzt psychodynamische Verfahren, die eher so aus der Psychoanalyse-Richtung kommen oder sich daraus entwickelt haben vielmehr. Wir haben so kognitive Verhaltenstherapie-Verfahren, die mehr in Richtung so Gedanken, Glaubenssätze, Verhalten, ne? Ihr erinnert euch, und ich erinnere mich auch gerade, dass wir über Verhalten gesprochen haben. Und dann haben wir noch so körperorientierte Verfahren und noch so zwei Sachen, die ein bisschen, sag ich mal, aus der Reihe fallen oder die man wahrscheinlich auch irgendwo hinsortieren könnte, aber ehrlich gesagt, keine Ahnung, wohin. Genau. Und da würden wir jetzt einfach mal ein bisschen durchklimpern mit euch, wenn ihr da Bock drauf habt.
Ja! Sehr, sehr viel Struktur heute. Schön. Gerade bei so einem großen und, ich sag mal, wildwüchsigen Thema ist das, finde ich, sehr, sehr schön, dass ihr ja für diese Folge sogar echt gut Vorarbeit geleistet habt und wir uns jetzt gemeinsam durch die Bereiche durchwursteln, uns ein bisschen durchkämpfen mit der imaginären Machete.
Irgendwie begleitet die mich. Allein schon als Sozialarbeiter durch den Behördendschungel ist immer so deine Machete dabei. Naja.
Dann let's go.
Let's go. Fangen wir psychodynamisch an, würde ich sagen.
Ich mach mal.
Hab ja eben schon gesagt, so aus der Psychoanalyse heraus das Ganze entstanden und geht oftmals in die Richtung, dass es so Abwehrstrukturen innerhalb von einem Menschen gibt und die halt bearbeitet werden sollen. Und die gesunden Funktionen, die vorhanden sind, die gesunden Strukturen einer Persönlichkeit, die sollen wieder gestärkt hervorgebracht werden. Und das in aller Regel durch das ganz klassische Trio Wiedererleben, Durcharbeiten, Integrieren. Also Stabilisierung geht dem voraus. Und wir haben ja letztens über die Psychoanalyse gesagt, glaube ich, das ist sehr, ja, wie nennt man das? Unpersönlich ist, also dass der Therapeut sich da eher zurücknimmt und in diesem psychodynamischen Verfahren, gerade in Bezug auf Trauma, sind die Leute eher nicht neutral und zurückhaltend, sondern stehen dem Patienten eher wertschätzend und unterstützend zur Seite. Also da geht es halt wirklich nicht darum, dass dann XY neben der Couch sitzt und zuhört, sondern da geht es halt wirklich auch darum, dass die Leute mit dabei sind sozusagen, sich mit eindenken, mit einfühlen in die Prozesse. Und zwei Sachen, die wir jetzt mal dahin sortiert haben und da auch gefunden haben, dass die dahin gehören, das ist einmal Pitt und Irrt. Ich habe das Gefühl, die haben alle, fast alle immer eine vier Buchstaben-Kombi. Pitt, also P-I-T-T, nach Luise Reddemann, die psychodynamisch-imaginative Traumatherapie, ich lese ab, und IRT, Imagery, Rescripting and Reprocessing. Wundervoll, Mai, oder?
Total.
ja, kennst du was davon? Hast du sowas schon mal irgendwie irgendwo gehabt in der Therapie oder... Wie war das bei dir eigentlich?
Also, ich finde ganz spannend, wenn ich mir zum Beispiel Pitt anschaue, also auch als ich mir das zum ersten Mal angeguckt habe, dachte ich so, was ist denn das? Und dann guckt man sich das an und denkt, ja, kennt man eigentlich, ne? Also ganz klassisch bei Pitt ist ja der sichere Ort, innerer Helfer, Tresorübung, ne, die Tresorübung zum, und den sicheren Ort zum Beispiel habe ich gerade neu beschrieben. Ich habe nämlich das Trauma-Kit, das E-Book, das ich vor gut 4 Jahren rausgebracht habe, bin ich gerade am Überarbeiten. Ne, und da sind die auch drinne als Übungen und einfach nochmal zu merken, so, ach, spannend, ne? Also das kennen wir alle irgendwie, die schon ein bisschen länger in der Traumawelt unterwegs sind, entweder selber in der Therapie erlebt oder irgendwo in irgendeinem YouTube-Video, irgendwo auf Instagram, bei irgendeinem Kongress, alles schon mal.
Sicheren inneren Ort kriegst du überall hinterhergeschissen.
Genau, ne? Also, genau, von daher für mich war der innere Ort, also der sichere innere Ort, war für mich ein ganz, ganz großer Gamechanger früher. Also schon sehr, sehr früh auf meiner Traumatherapie-Reise war es für mich so, dass ich am Anfang nicht so viel mit anfangen konnte, weil ich irgendwie dachte, so habe ich nicht. Also ich hatte wirklich ganz lang so gar nicht so einen echten physischen Ort. Und dann kam aber irgendwann mal so der Beisatz, ja, oder stell dir einen vor. Ne? Und das hat mir total geholfen und diesen imaginären, sicheren inneren Ort habe ich bis heute. Der wandelt sich, der sieht immer mal ein bisschen anders aus, aber an sich ist es ein Haus am Meer. Also manchmal steht er ein bisschen höher auf einer Klippe und dann fegt der Wind ein bisschen doller durch und dann werden die bodenlangen weißen Gardinen, natürlich weiße Leinen, ganz leicht, werden dann vom Wind so ein bisschen hochgebauscht. Und manchmal sind da Freundinnen, Familie, Menschen, Tiere. Manchmal bin ich da total alleine. Und ihr merkt schon, wenn ich es erzähle, ich werde auch selber deutlich parasympathischer und entspannter.
Mega.
Und genau, von daher, ne, das ist so, wo ich jetzt mal auf eure Frage antworte, was habe ich so mit Pit zu tun? Also ich habe nie bewusst mit jemandem gearbeitet oder mit mir wurde nie bewusst gearbeitet, zumindest nicht transparent, dass jetzt irgendwie Pit angewandt wurde. Ne? Aber ich glaube, das zieht, weil es ja auch einfach eine der älteren Methoden ist, zieht sich das natürlich einfach durch die anderen Therapieformen, die, ich sag mal, später entstanden sind.
Ja, auf jeden Fall. Ja, krass. Ich hänge immer noch bei deinem Haus am See, ey, oder Meer.
Manchmal ist es bei mir ein See, manchmal ist es ein Meer, genau.
Also siehst du, ich wusste. Bei uns war es, wir sind damals sicherer innerer Ort und Tresor und so haben wir tatsächlich bei uns im Kinder- und Jugendschutzdienst damals mitgekriegt. Also wir waren lange in sozialpädagogischer Begleitung, bevor wir überhaupt therapeutisch angegliedert worden sind. Und da hat die auch ganz viel mit unserem sicheren inneren Ort gearbeitet. Das war damals auch so ein Ding mit Blick auf so ein, bei uns war es nicht ein Meer, aber so eine Hügellandschaft. Und da standen Flügel in dem Raum. Mehr haben wir gesagt, brauchen wir auch eigentlich gar nicht, also außer diesen Flügel. Und wie bei dir, das verändert sich halt irgendwie auch total. Also ist mega spannend, das immer so zu beobachten.
Mhm.
Genau. Ja, krass. Und wie ihr schon gemerkt habt, also in diesem psychodynamischen Verfahren ist ganz häufig die Imagination, also die Vorstellung, ultra großer Punkt. Also in beiden, ist das richtig? Ja, in beiden Therapieverfahren, also sowohl PIT als auch IRT, ist dieses Imaginativ, Imagery mit drin. Und es geht ganz viel um, wie lerne ich mich selbst zu regulieren, mich selbst zu beruhigen. Und PIT geht zudem von so einem heilsamen Kern in uns aus. Also etwas in uns, das trotz der ganzen Scheiße, die wir erlebt haben, ganz geblieben ist. Etwas, das auf das wir zurückgreifen können, das gesund ist und nutzt in der Therapieform an sich Ausgangskonzepte aus der Ego-State-Therapie von Watkins und Watkins. Also Ego-State-Therapie auch so ein Klassiker, das ganz viele kennen, wir selber auch bedienen. So. Also wir haben auch Ego-State-Therapie-Ansätze bei uns in der Therapie mit drin, die wir machen. Und ja, Ego-State-Therapie geht im Prinzip davon aus, wir haben alle Anteile in uns und Ziel von so Ego-State-Therapie ist eben, diese Anteile näher zusammenzubringen. Also die entstehen aus einer Not heraus, sich irgendwie entsprechend anzupassen, gerade an widrige Bedingungen, sage ich mal. Und dann infolge von Trauma und Dissoziation sich quasi voneinander verabschieden. In krassester Form natürlich in der DIS, also einer dissoziativen Identitätsstruktur. Und es geht halt ganz viel darum, mit diesen Anteilen zu arbeiten, einzeln als auch als Gesamtsystem, egal ob jetzt als viele, also als Multiple oder als einzelner Mensch mit Anteilen. Und ein weiteres Konzept, das sich PIT quasi zu eigen macht, ist die das Konzept der strukturellen Dissoziation nach Nguyen Hach. Ich habe extra nochmal gegoogelt, wie man ihn ausspricht. Ein Niederländer, der eben genau das sagt, ne, um unsere Überleben zu sichern, spaltet sich die Persönlichkeit strukturiert auf in kleine verdaubare Häppchen und durch dieses diese Verbindung von diesen ganzen Konzepten und diesen ganzen Drumherum wird Pitt dann halt zu so einer sehr gefühlt sehr, sehr ganzheitlich betrachteten Therapiemethode. Also mit Imagination, mit Blick auf die Anteile, also mit Blick auf Selbstberuhigung, Selbstregulation, also schon sehr im Vergleich zu anderen, die wir noch haben, sehr weit gefasst, wie ich finde.
Ja, voll. Ja. Und ich finde es auch nochmal voll schön, ne, das nochmal zu unterstreichen, die Idee dessen, dass wir etwas haben, das in uns heile geblieben ist.
Ja.
Das haben wir auch im Survivor Queen Kartenset. Bitte?
Das hat uns sehr lange getragen, diese Vorstellung.
Ja, mich auch. Ne? Und deswegen haben wir ja auch eine Karte im Survivor Queen Kartenset, die genau das nochmal betont. Also.
Ja.
Und auch wenn ihr gerade merkt, huch, wir erzählen hier gerade viel, es ist viel fachlich, sind viel Details, ne? Es geht gar nicht darum, dass ihr jetzt eine der Therapiemethoden für euch auswählen müsst, ne? Das muss jetzt gerade gar nicht das Ergebnis sein, aber vielleicht könnt ihr die ein oder andere Kernvorstellung oder Idee oder, ne, so einen kleinen Glimmer aus den unterschiedlichen Methoden, die wir euch vorstellen, für euch mitnehmen und das in euren ganz eigenen Alltag integrieren.
Und im Prinzip dann im Endeffekt genauso machen, wie wahrscheinlich die meisten traumatherapeutisch arbeitenden Menschen, nämlich ich nutze das Beste von dem allen, was gut zu mir passt und baue daraus das, was für mich gut funktioniert. Von daher ist Bedienen und Klauen von verschiedenen Ansätzen mehr als erlaubt und erwünscht. Genau.
Mhm.
Und irrt ist im Grunde genommen, um das noch zu ergänzen, das war uns lange nicht bewusst, das haben wir dann auch erst jetzt, wo wir es rausgearbeitet haben, gemerkt, dass das auch sehr, eine sehr große Rolle bei uns gespielt hat. Das geht um das Arbeiten auf der inneren Bühne. Auch tatsächlich eine Methode, die unsere Sozialpädagogin damals mit uns gemacht hat. Also die hat mit uns innere Bühnearbeit gemacht. Also auch die soziale Arbeit ist nicht gefeit von dieser Methode. Man stellt sich quasi vor, dass diese Persönlichkeitsanteile auf einer, ja, inneren Bühne agieren. Das heißt, es gibt Anteile, die sind weiter vorne, die gestalten gerade aktiv, was abgeht. Und es gibt Anteile, die sind eher im Hintergrund oder mischen ein. Und auf dieser inneren Bühne kann man quasi so wie ein bisschen szenarisch arbeiten und schauen, hey, was braucht es jetzt? Und IRT geht zudem vor allen Dingen auch von so einem, manche Leute kennen das als inneres Kind retten, dass man als erwachsenes, heutiges Ich quasi zurückreist in diese Situationen von damals, die traumatisch waren, und dem damaligen Ich, dem kindlichen Ich quasi das gibt, was es braucht. Also entweder es aus der Situation rauszuziehen, ihm was zu sagen, oder bei uns ist ganz häufig so ein Einsatzkommando, was dann mit dazu kommt. Und die Polizei und das Jugendamt und alle möglichen Leute. Also alles, was es braucht, als heilsames, wieder, ne, imaginatives Bild. um die Situation heute verändern zu können. Und da dann auch wieder dieser Fokus auf Selbstermächtigung, auf sich selbst wieder in die Kraft zurückholen, sich das geben, was es damals gebraucht hätte, ohne dabei natürlich, sei nochmal an der Stelle gesagt, zu sagen, ja, das, was da war, das ist alles gar nicht mehr so schlimm, wir machen da jetzt heile, heile Pflasterchen drauf und dann ist es wieder okay. Also darum geht es nicht. Sondern einfach diesem damaligen Ich quasi eine und uns damit eine neue Vorstellung davon zu geben, was gesund gewesen wäre, was gut gewesen wäre und dadurch integriert sich, so die Theorie im Nachgang, eben einiges.
Ja. Ja. Und ich finde da auch einfach nochmal ganz, ganz wichtig, wenn man noch nie was mit Psychodynamik und Imagination und so zu tun hatte, denkt man sich, was ist das denn für ein Hokuspokus-Wuhu-Wahai? Wollt ihr mich alle verarschen? Ich soll in die Vergangenheit reisen? Ja, gib mir jetzt nochmal eine Zeitkapsel oder was geht? Ne? Also es wirkt auf den ersten Blick befremdlich und es war für mich anfangs sehr befremdlich.
Oh ja.
Ne, also gerade für unseren sehr, sehr rationalen Anteil ist das im ersten Moment echt weird. Dem kann man aber noch ein bisschen Futter geben. Ne, das eine, das ist eine Info, finde ich, die ist mittlerweile auch recht gut bekannt durch die Persönlichkeitsentwicklungsbubble, so dass unser Gehirn nicht unterscheiden kann zwischen Imagination und Realität.
Ja.
So. Natürlich ist am Ende nicht alles besser, nur weil ich mir jetzt einmal die Situation neu imaginiert, neu vorgestellt habe.
Um Gottes Willen, ja, das dauert ewig.
Genau, aber es legt sich eine Alternativwelt neben das, was früher alternativlos ausgesehen hat. Ne, plötzlich sieht unser Gehirn eine andere Alternative. Ja, im Prinzip, ne, wie so ein bisschen mal Serie oder Film gucken, ein anderes alternatives Ende. Das hätte anders ausgehen können. Klar, wäre in der Realität kein fetter Rettungstrupp jetzt reingerannt, um ein kleines Kind zu retten.
Doch!
Aber um Realismus geht's da gar nicht. Es geht darum, dass wir als heute erwachsene große Menschen, als große Version unseres kleinen Selbst aus der Vergangenheit mit unseren aktuellen Ressourcen in die Vergangenheitssituation reingehen und ihr zeigen können, dass es andere Möglichkeiten gegeben hätte. Ne? Und allein das kreiert eine Neuverarbeitung, ein Reprocessing. Ne, da kommen wir später nochmal hin. Da arbeitet EMDR viel mit, da arbeitet SE, Somatic Experiencing, auch viel mit, dass wir die vergangene Information, die Situation, die Scheiße war, wie sie war, trotzdem nochmal neu verarbeiten können. Denn eine Traumatisierung, ne, traumatisiert sein, hat erstmal nichts mit dem Ereignis zu tun, denn Menschen können das Gleiche erleben und einige gehen traumatisiert heraus und andere nicht. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist die Verarbeitung des Ereignisses. Das heißt, der Mensch, der am Ende traumatisiert rausgeht mit einer Traumafolgestörung, mit Symptomen, mit you name them all, alle Diagnosen, die ihr euch so vorstellen könnt, hatte nicht die Kraft, nicht die Fähigkeit, nicht die Ressourcen, das Ereignis für sich zu verarbeiten. Und das ist jetzt kein Schwächeding oder so, sondern hey, wenn du ein kleines Kind bist, ja. Und diese Imagination, jetzt mache ich den Schlenker zurück, kann dabei helfen, eine neue Sicht auf das Erlebte und eine neue Verarbeitung zu erhalten und anzustoßen.
Voll. Also die Macht der Vorstellung ist halt einfach größer, glaube ich, als wir denken.
Mhm.
Das war nochmal gut, dass du das aufgegriffen hast, ja.
Ja, ne, und das ist ja auch da nochmal, es ist ja wirklich kein Hokuspokus, ne? Also HochleistungssportlerInnen, ne? Also Leute, die für Olympia und für deutschen Kader etc. trainieren, das wird ja schon seit Ewigkeiten gemacht, dass wirklich Teil des Trainings auch mentales Training ist, ne? Dass die sich Sachen imaginieren, dass sie Sprünge, Tritte, Flüge, was weiß ich, was die an Sport machen, dass die sich Dinge imaginieren, wie sie eine bestimmte Bewegung ausführen würden, auch wenn sie sie noch nie geschafft haben. Und es ist messbar, ne? Also ganz, ganz oft, dass der Mensch das später dann tatsächlich geschafft hat.
Ja. Und ich habe immer noch die ganze Zeit dieses eine Zitat im Kopf. Und ich weiß nicht, wer das gesagt hat, vielleicht weißt du das, aber dieser Satz, der begleitet uns auch schon mega lange. Dieses, als Kind haben wir oft uns gewünscht, dass jemand kommt und uns rettet. Wir wussten nur nicht, dass es in Wirklichkeit wir sind, die das dann machen, also die dann von heute zurückreisen. Den finde ich auch immer schön.
Ja. Habe ich jetzt auch keinen Urheber, Urheberin im Kopf, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr schön und ne, macht auch was Warmes, ne, macht was.
Voll. Ja. Und vom Warmen gehen wir dann jetzt weiter in die kognitiven verhaltenstherapeutischen Verfahren.
Genau, unsere zweite große Gruppe für heute.
Also, ja. Ich habe jetzt da quasi eher nur ein Beispiel rausgesucht, wo wir mal ein bisschen näher einsteigen. Wir haben ja letztes Mal auch
das
schon
stimmt ganz viel nicht. Erzählt.
Das stimmt nicht.
Eben, der R zählt nämlich zur KVT.
Ach, es zählt zu KVT.
Ja, KVT ist ja so ein kleiner, der saugt alles
ein. Ja gut, okay, ja, dann kann man das andere auch wahrscheinlich alles in irgendeiner Form noch mit darunter sortieren. Nein, Spaß. Also gut, dass du es sagst. Wahrscheinlich ist das eine dann auch noch mehr oder weniger in die Richtung, aber es geht halt, ne, KVT, ganz viel Glaubenssätze, Gedanken, Verhaltensweisen. Und wir gehen dann da halt von aus, dass traumatische Erfahrungen, die wir gemacht haben, dazu geführt haben, dass sich da eben, ich sag mal, was verschoben hat. Also dass Sachen, die normalerweise so und so funktionieren, eben so gelernt wurden, dass sie damals fürs Überleben geholfen haben, aber heute in den meisten Fällen einfach nicht mehr dienlich sind. Und dann einfach dieser Grundsatz von, man kann Verhalten lernen und man kann Verhalten wieder entlernen, setzt dann auch ganz viel eben bei diesem Traumatherapieverfahren an. Also es geht dann halt ganz viel um Psychoedukation. Also was ist da passiert, wieso, weshalb sind Dinge so? Ganz häufig wird empfohlen, dass man Entspannungsverfahren erlernt. Also ich kenne irgendwie keine Klinik, die jetzt auch traumatherapeutisch ausgerichtet ist, die nicht mit wenigstens PMR oder wie heißt das andere? Autogenes Training, ja genau. Ja. Danke mal. da rausschicken. Wo es halt darum geht, dass du lernst, diese Angstzustände, diese Übererregungszustände eben quasi durch diese Entspannungstechniken zu regulieren. Eine Sache, die uns, glaube ich, allen, zumindest bei uns im System, zum Ohren raushängt, ist die kognitive Umstrukturierung. Also unsere Therapeutin ist, wollte gerade sagen, gebürtig, um Gottes Willen, gelernte Verhaltenstherapeutin. Das haben wir so oft gemacht, gerade bevor wir überhaupt uns so mehr dem Trauma, sage ich mal, genähert haben, dass wir ganz viel negative Glaubenssätze, die wir hatten, uns angeschaut haben und dann quasi kognitiv umstrukturiert haben, also mit unserem Kopf durchgegangen sind. Ist das wirklich wahr, was wir da denken? Und quasi uns einen neuen Glaubenssatz erarbeitet haben. Also es passiert, glaube ich, immer noch mindestens, weiß ich nicht, einmal im halben Jahr, dass wir in diese Situation kommen mit unserer Therapeutin, wo es dann darum geht, und ist das wirklich wahr? Also das begleitet einen eine ganze Weile, würde ich sagen. Also das dann quasi aus einem Glaubenssatz von mir kann sowieso nicht mehr geholfen werden, was wird von, es ist vielleicht schwer, aber es gibt eine Möglichkeit, dass es besser wird. Also so dieses absolute Aus Sachen rauszunehmen, ist ganz oft so ein Ding. Und ansonsten unsere geliebten Skills finden da häufig auch ihren Platz. Also die kleinen Fertigkeiten, Fähigkeiten zur Regulierung von Hochspannungszuständen. Und ansonsten geht es viel um diese gezielte Exposition, ne? Also wie wir das auch mit Ängsten kennen, mit Angst vor Spinnen, dass es dann eben immer weiter darauf hinausläuft, sich mit dem angstauslösenden Reiz zu konfrontieren, geht es bei diesem Traumatherapieverfahren eben um die bewusste Auseinandersetzung kognitiver Art mit dem Trauma. In der Würze und Kürze.
Ja. Und wir haben ja auch, ihr hört es auch schon, ne, kognitive Verhaltenstherapie ist ja ein Kassentherapieverfahren, worüber wir ja auch in der letzten Folge schon sehr, sehr viel gesprochen haben. Und da liegt auch der ganz, ganz große Vorteil bei Verfahren, die eben Teil der kognitiven Verhaltenstherapie sind, weil ihr da echt großes Glück haben könnt, dass ihr KassentherapeutInnen habt, die ergänzend diese Therapiemethoden noch gelernt haben auf ihre klassische Therapie obendrauf.
Ja. Ich meine, unsere Therapeutin war privat und wir konnten es dann auch über die Kasse abrechnen. Bei der war es im Prinzip genau das Gleiche, also klassische Verhaltenstherapie gelernt und dann eben Zusatzausbildung in die Richtung. Also ich glaube, die hat sich auch an allem bedient, ne? Also Pitt dann davon ein bisschen und hiervon ein bisschen. Also wie wir das schon gesagt haben, die meisten bauen sich dann ihren Werkzeugkasten so zusammen, wie es sich für sie stimmig anfühlt.
Ja.
Und in der KVT haben wir dann zum Beispiel die narrative Expositionstherapie. Muss mal kurz gucken, aber ich glaube fast die einzige Abkürzung mit nur drei Buchstaben. NET. Und da ging es halt darum, dass man davon ausgeht, dass die Verarbeitung von einem Trauma im Wesentlichen davon abhängt, wie ein Ereignis interpretiert wurde und wie es in die innere Wirklichkeit eingeordnet wurde. Also welche Stellung etwas quasi in einem drin, im Gedankenpalast so einnimmt. Und das Ziel von so einer narrativen Expositionstherapie ist halt, diesen lebensgeschichtlichen Zusammenhang wiederherzustellen. Also das, was da so meistens so heraussticht als so ein, ja, nicht so schön glitzerndes Ereignis, was über allem schwebt, in die Lebenslinie einzuweben, als Teil der eigenen Geschichte. Also quasi auch wortwörtlich dieses traumatische Ereignis in diese Lebenslinie, das kann man auch, kenne ich zum Beispiel aus der sozialen Arbeit, kann man auch quasi legen mit einem Seil oder irgendwas. Und dann wird eben geschaut, wie bettet sich das Erlebte da ein? Und wie kann ich das dadurch verstehen? Wie ergibt sich das? Also warum ist es überhaupt dazu gekommen? Aber auch die Erinnerung, dass es nicht nur schlecht war, dass es auch positive und fürsorgliche Ereignisse gab und alles zusammen quasi sein darf und alles zusammen eben den Mensch gebildet hat, der dann noch heute sitzt. Ja. Das ist so die narrative Expositionstherapie, also narrativ erzählend im Sinne von erzählend über die Geschichte von dir selber. Beschreibend, die Lebensgeschichte wieder schreiben. Nicht neu schreiben, sondern Mai, hilf mir.
Umschreiben.
Ja, ich weiß nicht, ob es da direkt ums Umschreiben geht, sondern wirklich mehr um dieses Gucken, was wirklich ist und was wirklich war. Also dem Trauma, ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz gehört habe, dem Trauma, die Macht nehmen, diese umfassenden Auswirkungen kognitiver Ebene allein schon auf das gesamte Leben. Also zu merken, das ist, ich glaube, das macht sich halt bei Schocktraumata wesentlich besser, als wenn man von komplexen Sachen spricht. Das ist ein Teil der Biografie, aber das ist nicht alles aus meiner Biografie. Na, also von daher ist Umschreiben vielleicht nicht unbedingt der, na gut, ja, vielleicht auch, aber nicht unbedingt der passende Begriff, sondern halt schauen, wie ist es wirklich, wie war es wirklich, ohne dabei irgendwas zu verleugnen, zu verharmlosen, sondern halt wirklich einen Fluss herzustellen.
Ich finde das Einbetten, was ihr vorhin gesagt habt, passt sehr gut, ne? Also es gibt ja auch so eine schöne Karte bei uns im Survivor Queen Kartenset. Du bist mehr als dein Trauma. So.
Ja.
Und ich finde, das passt sehr gut, weil für ganz viele Queens, die anfangen, das zu bearbeiten, die fühlen sich, als ob sie das Trauma seien. Ne? Dann, dann kommen Dinge wie, ich bin kaputt, ne, das ist alles so schlimm und irgendwie dreht sich die Welt weiter, aber bei mir ist alles irgendwie im Arsch. Ne, und das könnte ich jetzt ewig so weiterführen, aber ich glaube, ihr wisst, wo es hingeht damit. Also das Trauma, das Erlebte oder auch, ich sag mal, die Folgen davon noch viel häufiger als das Erlebte selber, nimmt einen übermäßig großen Platz in unserem Narrativ, also der Geschichte, die wir uns als unser Leben erzählen, ein.
Ja, danke, genau nach dieser Formulierung habe ich gewusst.
Na, und das klingt jetzt im ersten Moment vielleicht komisch. Hä, die Geschichte, die wir uns als unser Leben erzählen? Ja, weil unser Leben ist ja nicht geradlinig. Ne? Unser Leben ist kein Roman, wo wir mal eben irgendwie aufschlagen und erzählen, guck mal, das, sondern wir erzählen es ja immer mit einer Färbung, mit einer emotionalen Brille, die wir gerade aufhaben. Geht's uns gut? Erzählen wir andere Dinge, wer wir sind und was wir erlebt haben, wie wir der Mensch geworden sind, der wir sind? Geht's uns gerade schlecht? Sind wir gerade einsam? Haben wir gerade volle Kanne die fette Hornbrille mit Traumafärbung auf? Ja, also wir erzählen dann wirklich uns selber und anderen eine andere Geschichte über unser Leben. Keine der Geschichten ist falsch und unwahr, aber sie können einen starken Fokus, eine starke Betonung auf einen Bereich haben, der, wenn man ihn mit etwas Abstand anschaut oder die Brille absetzt oder versucht, eine relativ neutrale Brille zu finden, ist einfach so ein bisschen unförmig ist.
State-dependent memory an der Stelle.
Genau.
Also, ne, was du gesagt hast, je nachdem, wie wir gerade drauf sind, zu was wir gerade Bezug haben, desto mehr färbt sich eben unsere Erinnerung ein. Und meistens liegt die Realität, wenn es, sofern es denn eine Realität gibt, wenn wir mal philosophisch rangehen, dann irgendwo dazwischen. Zwischen der rosa-roten und der dunkel-schwarzen Brille.
Ja.
Ich habe immer noch, ich weiß, ich habe die ganze Zeit dich mit so einer Hornbrille auf, die so völlig verstrahlt durch die Gegend guckt. Das ist voll süß.
Trauma-Hornbrille, ich sag's dir.
Ja, die ist voll toll. Die merke ich mir.
Hey, schön, dass du die Folge bis zum Ende gehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, lass mir doch total gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und oder Apple Podcasts da. Damit hilfst du, dass dieser Podcast noch viel mehr Menschen ausgespielt wird. Und wenn du keine Folgen mehr verpassen magst, klick einfach auf Folgen und dann bekommst du immer alle 2 Wochen montags eine Benachrichtigung von deinem Handy, von deiner App, dass eine neue Folge da ist. Alle 2 Wochen montags erscheint die Folge, außer es ist eine Doppelfolge, dann gibt es den zweiten Teil 2 Tage später am Mittwoch. Und wenn du dich mehr zum Thema Trauma und Traumaaufarbeitung einlesen magst, dann lad dir doch total gerne mein E-Book runter. Das findest du kostenlos in den Shownotes. Da sind auch alle anderen Links, über die wir hier in der Podcast-Folge gesprochen haben. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Bis ganz bald, deine Mai. Ciao.